Ja, ich bin mit meiner Frau hier. Vielleicht sollst du mal kurz aufstehen, steht ganz hinten, müssen sich alle umdrehen. Das ist die Ute. Wir lebten, bis vor kurzem lebten wir am Bodensee und da war ich einige Jahre Leiter von einem christlichen Jugendzentrum Bodenseehof. Das ist eine Kurzbibelschule, englischsprachig, gehört zur Organisation der Fackelträger, für manche ein Begriff. Und diese Schule habe ich knapp 15 Jahre geleitet. Und dann haben wir in der Zeit ein bisschen Kontakt zum neuen Land bekommen. Und dann merkten wir, dass Jesus unter Umständen unser Leben nochmal ganz neu gebrauchen möchte. Und ich habe das mal so im neuen Land gesagt, das ist eigentlich die Arbeit meines Herzens, diese Arbeit vom neuen Land. Und Serbien ist das Land unseres Herzens. Und irgendwie hat es dann Jesus geschenkt, dass meine Frau und ich jetzt seit 3. Juni dieses Jahres in Serbien leben, in der Nähe von Belgrad und dort auch Kontakt haben mit einer Organisation, die mit Menschen arbeitet, die mit Drogenproblemen haben. Serbien ist ein Land der Kriegsverlierer eigentlich, wie Deutschland, Krieg begonnen, Krieg verloren. Und viele dieser ehemaligen Soldaten, die in den Krieg gekämpft haben, dort im Jugoslawienkrieg, war ja ein Bürgerkrieg, sind viele davon drogensüchtig geworden. Viele haben Gräueltaten begangen. Das muss man auch verstehen. Deshalb konnten die nur unter Drogen Einfluss machen. Die haben ganz bewusst oft Drogen bekommen, damit die Dinge getan haben. Das würde ein normaler Mensch gar nicht tun. Und es sind einige davon, die jetzt alle so in dem Alter zwischen Anfang 30, Ende 30 sind, damit extrem zu kämpfen haben. Serbien liegt ja auch auf dem Weg, natürlich von der Türkei raus, ist auch so ein Drogentrail, da werden viele Drogen geschmuggelt durch dieses Land. Drogen waren im Krieg extrem billig gewesen, sagen viele dieser Leute. Und das hat natürlich dann noch dazu geführt, dann dran zu bleiben. Und das hat eine ganze Generation eigentlich ruiniert. Das kann man wirklich so sagen. Ne? Ein Teil dieser Generation hat das Land verlassen. Das sind diejenigen, die wir heute die Intellektuellen nennen. Und ein Teil ist im Land geblieben, die eigentlich fast keine Chancen mehr haben. Und da haben wir hätten es eigentlich nicht so gedacht, aber Jesus hat uns so geführt, dass wir mit diesen Menschen zusammenarbeiten dürfen. Und es ist eine Riesensache, also freuen uns sehr. Ja, das machen wir jetzt. Wir haben 3 Kinder, die sind alle 3 schon erwachsen. Wir haben 2 Töchter und einen Sohn. Und jetzt sind wir hier, meine Frau und ich, kamen gerade aus Serbien an, um diese Woche einfach dabei zu sein. Und es ist für uns immer ein Vorrecht, diese Arbeit kennenlernen zu dürfen, mehr und mehr über die Jahre hinweg, das zu sehen, was sich entwickelt hat. Auch der Herzschlag, der in so einer Arbeit ist, ist eine Riesensache. Und ich habe das gesagt vor kurzem in Serbien auch, diesen Leuten. Es ist ja oftmals so, dass man sagt, Mensch, das ist eine tolle Arbeit, was ihr da macht, das ist ja also... Boah. Und ich sagte bei einer Mitarbeiterandacht in Serbien, das ist eigentlich das Normale. Das ist eigentlich gar nichts Besonderes. Das ist eigentlich das Normale. Für das hat Jesus uns gerufen. Das ist das normale Leben in Christus. In dieser Welt Salz und Licht zu sein. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass ich es nicht bin. Das ist das Besondere. Das Besondere ist, dass ich es zurückhalte unter Umständen. Das Besondere ist, dass ich mich zurückziehe. Das ist eigentlich das Besondere am Leben. Wenn ich sage, ich bin mit Christus von Neuem geboren, dann ist eigentlich das Besondere, dass ich kein Salz und kein Licht bin in dieser Welt. Das ist eigentlich das Besondere. Das andere ist nichts Besonderes. Das ist, wozu Jesus seine Leute berufen hat. Das sagt Jesus Christus. Im Johannesevangelium. Er sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und gesetzt, dass ihr hingeht und dass ihr Frucht bringt. Also das ist mir ganz wichtig, wenn ihr heute Morgen gar nichts behaltet. Wenn wir nur mit das behalten, das ist eigentlich nichts Besonderes, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Dass ein Auto fährt, ist nichts Besonderes. Dafür wurde es ja gebaut. Ich meine, wenn ich mich da immer wieder reinsetze und sage, oh, das ist aber was Besonderes. Da würde irgendwann mal einer sagen, aber für was hast denn du das Auto gekauft? Einfach nur, damit es in der Garage steht? Nee, schon, damit ich rumfahre. Also ist es ja eigentlich nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass da ein Intellekt dahinter steckt, der das erfunden hat. Dass es überhaupt funktioniert. Das ist das Besondere. Also der dahinter steht, der ist der Besondere, der das ins Leben gerufen hat und gedacht hat und schenkt, dass es läuft und funktioniert. Und das ist natürlich im Fall von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, der lebendige, auferstandene Christus selbst durch seinen Heiligen Geist. Und das ist eine große Sache, das kam ja erst vor kurzem auch so. Dass wir nach Serbien gegangen sind, ist nichts Besonderes. Überhaupt nicht. Ich habe das nämlich gemerkt, das hat mich so bewegt, dass viele Leute plötzlich sagten, oh, das könnte ich jetzt nicht mehr, ne? Jetzt wirst du bald 50 und boah, da macht mir eigentlich was anderes. Ne? Ich weiß, das denkt mir jetzt nicht, dass ich bald 50 werde, ne? Aber manche denken, ja doch, können wir schon denken. Aber eigentlich nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Ist doch nichts Besonderes, dass ich sage, das Lied, was wir gesungen haben, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Aber ab und zu denke ich manchmal, wenn ich dieses Lied singe oder höre, eigentlich stimmt es ja gar nicht, dieses Lied. Der Herr der Welt hat sein Leben für uns gegeben. Das ist das Besondere. Er hat sein Leben gegeben für die, die in der Dunkelheit sitzen. Das ist das Besondere. Der Sündlose hat sein Blut vergossen für die Sünder. Das ist das Besondere. Der lebendige Gott hat die Herrlichkeit, die er hat, inne hat, diese Schönheit, von der wir auch im Gebet hörten, die sich ein bisschen ausdrückt noch in dieser Schöpfung, verlassen. Um in eine Welt zu kommen, die voller Tränen ist. Menschen, die heute Morgen hier sitzen und Gott alles versprechen würden, alles, und im nächsten Augenblick alles vergessen. Weil schon wieder die nächste Chance lauert. Auf das bessere Geschäft. Auf noch mehr. Und für diese Menschen, von denen ich auch einer bin, für diese Menschen hat der lebendige Gott die Herrlichkeit verlassen. Das ist das Besondere. Das ist das Besondere. Und er hat gewählt, den Menschen Platz zu nehmen, denen ihre Herzen so sind, wie es Jesus Christus erzählt und sagt, aus dem Herzen heraus kommt es letztendlich, was einen Menschen verunreinigt. Unzucht, Mord und Totschlag, Ehebruch, Boshaftigkeiten, Lüge, Gier, das steckt da drin. Und der lebendige Gott hat es gewählt, durch seinen Heiligen Geist Platz zu nehmen in diesen Herzen und diese Herzen zu verändern durch sein Wesen. Das ist das Besondere am Leben mit Christus. Er hat sein Leben für uns gegeben. Das ist das Besondere. Und ich denke, das, wenn ich mehr und mehr darüber nachdenke, das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Wenn ich überhaupt keinen Grund habe zur Dankbarkeit. Aber das ist der größte Grund, dass du es in so einem Herzen gewählt hast, Platz zu nehmen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Ich möchte uns aus Lukas Evangelium Kapitel 6 die letzten Worte vorlesen aus der sogenannten Bergpredigt. Es ist ja immer interessant, wenn ein Buch abgeschlossen wird, ja, ein Thema abgeschlossen wird. Manche Leute, die kaufen sich ein Buch und die halten es nicht aus. Ne? Die lesen gleich hinten erstmal, wie geht es eigentlich aus? Und dann beginne ich dann von vorne, weil ich weiß, okay, das geht gut aus, dann kann ich da lesen. Oder ich weiß, ne, das geht eigentlich gar nicht so gut aus, dann lasse ich es erstmal stehen, das Buch. Ne? Das nehme ich dann für Regentage. Und Jesus spricht am Schluss der Bergpredigt: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr? und tut nicht, was ich euch sage. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Was singt ihr eigentlich ein Leben gegeben für den Herrn der Welt? Könnt man ganz praktisch unter Umständen heute Morgen sagen, aber ihr habt es nur gesungen. Ein alter Mann hat mal bei uns an der Bibelschule, ich war auf der Bibelschule Brake in Nordrhein-Westfalen, der sagte mal, das sang mal auch so ein Lied, so ein heroisches Lied, so. Ich weiß nicht, ich will dir folgen oder was das auch immer war. Und er sagte, als wir begannen, das Lied zu singen, sagte, stopp, stopp, lest mal den Text erst und dann nur noch die singen, die sagen, das habe ich jetzt wirklich im Herzen. Da war es ziemlich ruhig bei uns in der Kapelle. Und es war nicht schlecht, es war eine gute Erfahrung. Das ist ja auch die Liebe Gottes. Jesus sagt es ja nicht, um Menschen zu verurteilen. Wisst ihr, Jesus sagt es ja, um Menschen zum Nachdenken zu bringen. Denkt mal drüber nach. Und er sagt, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Also eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, dieser Strom, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Ich möchte uns jetzt nicht dieses Bild ausmalen von einem zusammengebrochenen Haus. Wenn Jesus das sagte, dann hat er in eine Kultur hineingesprochen, zuallererst mal, die das verstanden. Um was geht es da eigentlich? Und wenn Jesus davon sprach, dann sprach er auch garantiert davon, von diesen Gedanken in Hesekiel, im Buch Hesekiel, in dem es darum geht, dass der lebendige Gott sagt, ihr habt meinen Namen zu lange schon verunreinigt in dieser Welt. Ihr habt dafür gesorgt, sagt er zum Volk Israel, dass mein Name verlästert wird, dass darüber gelacht wird, dass die Leute sich fragen, wo ist denn jetzt euer Gott? Jetzt sorge ich dafür, dass mein Name wieder verherrlicht wird. Und zwar werde ich eure Herzen reinigen. Ich werde euch ein neues Herz geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Statuten wandelt. Ich werde es machen, sagt der lebendige Gott. Und von dem geht Jesus aus. Ist letztendlich die Frage, wiedergeboren, nicht wiedergeboren. Letztendlich ist es nicht die Bibel eine Anregung dazu, versuch mal so zu leben, wie es Gott gefällt. Sondern hier geht es darum, dass das Deutliche, hier wird das Leben entfaltet, das Gott selbst gibt. Es ist das Leben, das Gott selbst gibt. Und natürlich, das wurde zuallererst ganz, ganz deutlich in dem Leben von Jesus Christus, in dem fleischgewordenen Wort Gottes. Und dann wird Jesus am Ende der Bergpredigt, und darum in der Bergpredigt geht es ja um einige Dinge, da geht es darum, um Feindesliebe, da geht es darum, dass wir einen klaren Gedanken haben, da geht es darum, dass wir uns nicht so sorgen, wie die Heiden sich sorgen, weil die Heiden haben keinen Gott im Himmel. Da geht es aber auch darum, und das fand ich sehr interessant, auch gerade im Lukas-Evangelium so ganz deutlich, so ein bisschen so auch der Kern auch vom Lukas-Evangelium mit, der Menschensohn, Gott, der Mensch wurde, unter uns lebte und zu den Menschen geht, zu den Menschen kommt. Da geht es auch drum, was wir lesen in Lukas-Evangelium Kapitel 6 und ich lese uns Verse aus ab Vers 30, gib aber jedem, der dich bittet und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Wenn ich schon allein dieses Wort höre, dann höre ich jetzt schon, dass Leute denken, wie soll ich denn das machen? Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will dein Auto da draußen, dann soll ich es nicht zurückfordern. Ah, das ist schon übertrieben. Ah, das kann ja keiner. Stimmt. Das kann nur der lebendige Gott selbst. Es kann nur der lebendige Gott selbst. Und dieses Leben lebt er durch seine Menschen in dieser Welt. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Wie ihr wollt, dass sie euch behandeln sollen. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr alleine seid, dann behandelt doch auch Menschen so, dass sie nicht alleine sein müssen. Wenn ihr immer Recht einfordert in dieser Welt, dann lasst es doch auch zu, dass ihr in der Gerechtigkeit leben könnt. Ist doch eine Sache, dass wir immer nur Gerechtigkeit einfordern in dieser Welt. Wir haben jetzt gerade die Fußball-Weltmeisterschaft hinter uns. Es waren ja große Diskussionen um die Schiedsrichterleistungen. Ist immer interessant. Immer wenn es negativ ausgeht, war der Schiedsrichter irgendwie seltsamer Typ, ne? Also irgendwie war er schlecht drauf oder er hat nichts gesehen, war blind und so, komisch, nur Blinde werden Schiedsrichter. Ist auch interessant, ne? Man wundert sich, dass sie überhaupt pfeifen. Und aber so Punkt zu meinen Gunsten ausgehen, da kann man schon mal Auge zudrücken. Ah, da bin ich aber froh, dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat. Ah, da bin ich auch. Boah. Immer klar, hätte es schon pfeifen können. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Ball wirklich berührt hatte mit der Hand im Strafraum. Weiß ich gar nicht mehr. Doch, auf den Bildern sieht man deutlich, dass ich ihn in der Hand hielt. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich kaum mehr daran erinnern. Und dann kennen wir das alle. Ne? Der Spieler ist umgetreten worden. Ich weiß gar nicht, ob ich den berührt habe. Oder der Spieler, der fällt. Es gibt ja solche Schwalbenkönige. Manche kommen aus einem Nachbarland, spielen für einen großen Verein in Deutschland. Ne? Und Schwalben schießen eben keine Tore. Und dann plötzlich weiß ich gar nicht, also doch, also er hätte mich berühren können. Und dann wäre es ganz schlimm ausgegangen. Und deswegen bin ich schon mal präventiv gefallen. Ja, eigentlich um ihn schon zu bewahren, fast nur ein guter Mensch. Je nachdem, wie es ausgeht. Und dann bauen wir uns unser eigenes Recht zusammen. Wir möchten nicht alleine sein, aber wir wollen gern Menschen manchmal, die alleine sind, das vorenthalten Gemeinschaft. Wenn ich alleine bin, wünschte ich mir, dass jemand kommt. Bin ich jemand, der sagt, wo gibt es denn Menschen, die alleine sind? Wo gibt es denn Menschen, die alleine sind? Ich bin jemand, der sagt, wenn ich kein Haus mehr hätte, ich wäre froh, wenn ich irgendwo aufgenommen werden würde. Jetzt habe ich ein Haus unter Umständen, das ist groß und groß und groß. Alle sind aus dem Haus, die aus dem Haus sind, die haben schon neue Häuser gebaut. Das macht man nicht nur im Schwabenland so. Die Zinsen sind ja niedrig und man muss ja sein Geld gut anlegen. Und ich glaube, dass das Evangelium uns sagt, dann ladet doch Leute in eure freien Zimmer ein. Unter Umständen seid ihr dann auch mal eingeladen, wenn ihr nichts mehr habt. Aber um das geht es ja nicht, zu geben, um zu empfangen. Im Evangelium geht es ums Geben. Und Christus gibt, er gibt sich selbst und fordert nichts ein. Er hat sein Leben gegeben und fordert nicht das Leben von jemand anderem. Und er spricht weiter und sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Was für einen Dank. Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun. Was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Da muss ich nicht sagen, ich lebe mit dem lebendigen Gott, damit ich die liebe, die mich auch lieben. Da benötige ich keinen lebendigen Gott dazu. Gutes zu tun denen, die mir auch Gutes tun, dafür benötige ich auch keinen lebendigen Gott, sagt Jesus. Das ist keine Kunst. Das ist keine Kunst. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen und manchmal noch ein bisschen mehr. Wie viel mehr liebt eure Feinde, tut Gutes, leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und der Herr Jesus Christus schließt diese große Rede ab mit diesen Worten eben. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wie mir gleich ist. Weil dieser Mensch, der meine Worte hört und sie tut, alttestamentlich gesehen, ist es der Gedanke aus dem 5. Buch Mose in dieses sogenannte Schema Israel, höre Israel. Und der Gedanke, der dahinter steckt, hinter diesem höre Israel, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ist der Gedanke, der sagt, es ist ein intelligentes Hinhören, könnte man aus dem Hebräischen so übersetzen, ein intelligentes Hinhören mit der Willigkeit, das Gehörte in die Praxis umzusetzen. Ansonsten habe ich nicht gehört. Nach dem biblischen Verständnis habe ich nichts gehört. Es ist wie ein Kind, dem ich sage, räum dein Zimmer auf, und das Kind sagt, mache ich. Und dann sage ich, ich habe dir das vor 2 Stunden gesagt, ich habe doch gesagt, ich mache es. Ist nur so eine Auslegungssache. Und ich sage, aber du hörst doch gar nicht. Ich habe das wahrgenommen eigentlich. Die Wahrheit ist, ich habe es irgendwie wahrgenommen. Also irgendwas hat meine Ohren gekitzelt. Aber gehört habe ich es nicht. Nee, stimmt nicht. Weil sonst hätte ich es getan. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und von dem spricht Jesus. Ganz klares Wort, auch für die Menschen damals und für die Menschen heute. Es geht nicht darum, dass ihr mich alle Herr, Herr, Herr nennt. Und unter Umständen vielleicht noch ein schlechtes Gewissen dabei habt. Letztendlich geht es darum, dass der Herr Herr sein darf und sich auslebt durch euer Leben. Von dem spricht Jesus. Und es geschieht nur, wenn ihr neue Herzen habt, die verändert wurden durch den Heiligen Geist, gewaschen und gereinigt. Herzen, von denen der lebendige Gott sagt, und ich werde machen, dass ihr in meinen Statuten wandelt. Es war so ein Mann, ein Seifenfabrikant und ein Priester, die gingen miteinander spazieren. Und der Seifenfabrikant sagt zu dem Priester, schauen Sie, dieses ganze Christenzeug in dieser Welt, ist das schon ein bisschen sinnlos. 2000 Jahre gibt es das Christentum. Und gucken wir doch mal die Welt an. Schaut, große Kirchen stehen in Hannover zum Beispiel, könnte man sagen. Kleine Kirchengebäude stehen in Hannover. Hier eines, da eines, dort eines. Gucken wir Hannover an. Heute Nachmittag werden Menschen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft alleine sein. Und wir haben es gar nicht registriert. Wir haben sie seit Jahren nicht registriert. Seit Jahren nicht. Aber ich habe gesungen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Und in meiner unmittelbaren Nachbarschaft lebt eine Witwe, und ich nehme mal so dieses Bild, lebt eine Witwe mit ihren Kindern, und die weiß auch nicht ein und aus, die können wir mal zum Gottesdienst kommen. Vielleicht wird sie irgendwann mal zum Gottesdienst kommen, wenn die Gottesdienstler mal zu ihr hingehen erstmal. Und den Gottesdienst wirklich an ihr vollziehen und diese Frau, die allein ist und manchmal auch nicht ein- und ausweist, einfach nicht alleine sein lassen. Zum Beispiel. Ja. Ich nehme das aus Jakobus' Brief. Das ist ein rechter Gottesdienst, sagt der Jakobus. Dass er die Witwen und Waisen besucht. Also eigentlich diejenigen, die eh alle übersehen werden. Von denen ihr nichts zurückerwarten müsst. Dieser Seifenfabrikant sagte zu dem Priester, schauen Sie, 2000 Jahre Christentum. Die Welt hat sich keinen Deut verändert. Stimmt auch nicht ganz, ne? Aber man darf sich schon mal fragen, was ist da jetzt eigentlich geworden? Jede Menge Menschen in unserem Land, die getauft sind, jede Menge Menschen, die klein getauft sind, jede Menge Menschen, die groß getauft sind. Wo ist der Herr dieser Taufe? Wo regiert er wirklich? Ist doch eine wirkliche Frage, die ich mich mal, die einfach mir mal stellen darf. Und dieser Seifenfabrikant stellte diese Frage und der Priester, der hat schon ein bisschen nachgedacht, war ein bisschen niedergeschlagen. Und dann lief er mit dem Seifenfabrikant um die Straßenecke und da war ein Kind, das saß im Dreck und spielte mit dem Dreck. Und es sah dann auch so aus, wie es mit Dreck spielt. Und dann sagt der Priester zu dem Seifenfabrikant, schauen Sie mal, Ihr Seife ist aber auch ein bisschen sinnlos und kraftlos. Und dann sagt der Seifenfabrikant, warum? Dann schauen Sie doch mal das Kind an. Dreckig. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Jahre, dass es schon Seife gibt, aber jede Menge schmutzige Menschen auf dem Planeten. Und der Seifenfabrikant sagt zu dem Priester und sagt, ja, das ist nur eine Sache des Anwendens. Die Seife muss angewandt werden, damit sie rein. Und der Priester sagt zu dem Seifenfabrikant, sehen Sie, genauso ist es mit dem Christsein. Es muss lebendig werden. Und es wird lebendig, sagt Jesus, im Leben derer, die ein neues Herz bekommen. Selig sind die, das Wort hören und tun. Das werden zum Beispiel Menschen sein, die einer Stadt Frieden bringen. Das Wort heißt ja auch Wohltat, Wohltun. Die an einem Platz einfach wohltun. Warum? Weil sie nicht anders können. Weil Christus nicht anders kann. Er kann nicht anders. Davon leben wir alle. Vielleicht registrieren wir es gar nicht mehr wirklich, aber das ist die Wahrheit. Davon leben wir alle. Davon lebt der Mensch, der Gott nicht kennt und Gott auch nicht haben möchte. Und davon lebt der Mensch, der Gott kennt. Und der weiß, es ist alles, was ich haben will, das Leben in Jesus. Das Wort Gottes hören und umsetzen. Und nun, ihr Priester, an euch geht dieses Gebot. Wenn ihr nicht höret und wenn ihr es nicht zu Herzen nehmet, meinem Namen Ehre zu geben, spricht Jahwe, der Herrscher, so werde ich den Fluch unter euch senden und eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe sie auch verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmet, steht in Maleachi Kapitel 2, Vers 1 bis 2. Und wir müssen das Bild nicht ausmalen, Priester, die das Wort Gottes immer wieder gesprochen haben, die immer wieder von Gott geredet haben. Aber es hat in ihrem eigenen Leben nichts bewirkt. Der Name Gottes ist sogar letztendlich nur noch den Vertretern Gottes mit Worten bekannt. Das ist eine Gefahr. Wer aber auf mich hört, wird sicher wohnen und wird ruhig sein vor des Übels Schrecken, steht in Sprüche Kapitel 1, Vers 33. Ihr Lieben, kann das manchmal sein, dass wir ganz viele aufgeschreckte Christen auch in unserem Land haben, voller Sorge, voller Not, dachte ich, als ich dieses Wort las, für mein eigenes Leben. Warum bist du eigentlich manchmal so aufgeschreckt und unruhig, Heinz Spindler? Weil, hat mich dieses Wort angesprochen, weil du nicht auf mich hörst, Heinz. Du hörst nicht auf mich. Weil das Wort sagt, du wirst ruhig werden, wenn du auf mich hörst. Du wirst ruhig werden, wenn du auf die Stimme deines himmlischen Vaters hören darfst. Dann kehrt Frieden ein. Also es geht nicht darum, sagt der Herr Jesus, das, was ihr alles aus Traditionen gelernt habt und aus Traditionen wiederholt, sondern dass Jesus Platz nehmen darf in eurem Herzen und nicht den Worten nach eben des Vaterunser zum Beispiel einfach sagt, aber es geschieht gar nichts. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Habe ich gerade gebetet, aber jetzt geht es ja eigentlich um meinen Willen. Aber ich will doch meinen Willen durchsetzen. Und da kann ich schon ganz schön trotzig und protzig werden, wenn mein Wille nicht geschieht. Ich habe gestern in einer jemanden Freund angerufen, da habe ich jemanden hingefahren, der sucht Hilfe für sein Leben und der ist trotzig und protzig. Und es kam fast so, wie ich dachte. Ich habe dort angerufen, leider kam es fast so, wie ich dachte. Und der Mann sagte mir, Heinz, das ist kaum auszuhalten mit dem. Der sieht nur das Schlechte, gar nichts Gutes. Trotzig und protzig. Und so ist auch mein Herz manchmal. Und ich ertappe mich dabei in der Beziehung mit meiner Frau manchmal trotzig und protzig. Da bringe ich das fertig, 2 Tage zu schweigen. Das können sich manche bei mir gar nicht vorstellen, aber es geht. Nur in Bezug mit meiner Frau. Da kann ich trotzig und protzig sein, weil wenn ich nicht bekomme, was ich will. Und mir kam das so, dass ich meine Frau sagen musste, jetzt als wir aus Serbien zurückfuhren, und sagte, eigentlich, was mir das Wichtigste ist im Augenblick, ist, dass unser geistliches Leben, dass das in Jesus klar ist. Das ist das Wichtigste. Alles andere, es wird von Christus geleitet. Jesus sagt, spricht vom Lebensfundament und das Lebensfundament ist er selbst. Er sagt, das ist die Sünde, nicht, dass die Menschen Drogen nehmen oder zu schnell Auto fahren oder ein großer Sportfunktionär die Steuer hinterzieht. Das kann jedem passieren, das ist tatsächlich so. Was Geld aus Menschen machen kann, selbst aus Menschen, die sagten, das werde ich nie machen. Um das geht es gar nicht, sondern der Herr Jesus sagt, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Sie tun vielleicht so, ja. Sie führen meinen Namen im Mund, ja. Aber sie glauben nicht an mich, weil wenn sie an mich glauben würden, dann wird ihr Leben das widersprechen, widerspiegeln. Es würde kommen, es wird geschehen, wird was deutlich. Wenn Gott gegenwärtig ist, wird es deutlich. Auf welches Fundament baue ich? Das ist eine gute Frage, wichtige Frage. Und hier geht es natürlich in dieser Woche zuallererst jetzt um die Nächsten, von denen wir auch hören, die auf der Straße sind. Aber ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, nicht nur den Fokus auf die zu setzen, die halt auf der Straße sind. Das sind viele Menschen in wirklich unmittelbarer Umgebung, innerlich auf der Straße, innerlich obdachlos. Abhängig, nicht von chemischen Drogen, sondern von der Droge des Geldes, von der Droge der Maskerade in dieser Welt, von der Droge, was denken die anderen von mir, von der Droge der Reputation, von der Droge, wie komme ich rüber, wie verkaufe ich mich denn, von der Droge der Arbeit. Von der Droge, ich möchte ewig jung sein. Da geben noch Menschen jede Menge Geld aus und nicht nur Menschen, die keinen Gott kennen. Von der Droge, 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 das ist so viel Abhängigkeit. Wenn ich nicht von Gott abhängig bin, dann bin ich von anderen Dingen abhängig, ihr Lieben. Das ist ganz einfach. Und die Abhängigkeit vom lebendigen Gott, die macht sich darin sichtbar, dass Menschen im Frieden leben können. Dass Menschen auch Frieden suchen. Dass Menschen auch Vergebung suchen. Dass Menschen Barmherzigkeit suchen und Barmherzigkeit gern weitergeben. Der Herr Jesus sagt, ich habe nicht Gefallen am Opfer. Ihr könnt auch euer Geld stecken lassen heute Morgen. Ich habe Gefallen an Barmherzigkeit. Eigentlich wäre es vielleicht sogar toller, wenn alle sagen, Mensch, wir sind mindestens einen Tag dabei auf der Straße. Wir wollen das mal sehen, wir wollen mal diese Arbeit sehen, zum Beispiel. Ja, ich möchte, da kann man auch schlechtes Gewissen machen, das ist, um das geht es nicht. Aber nur um das zu verdeutlichen. Lass doch dein Geld stecken und geh heute Nachmittag zu deinen Nachbarn. Und sag, Mensch, ich lade dich heute Abend zum Essen ein. Das mache ich. Ist mir jahrelang aufgefallen, dass du mir nie aufgefallen bist. Und heute Morgen bin ich drüber gefallen. Ich habe Gefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Das war ja diese große Frage, die auch dieser Schriftgelehrte hatte, wer ist denn dann mein Nächster? Und der Herr Jesus erzählt eine Geschichte von einem Samariter und von einem Mann, der zum Anbeten ging, unter die Räuber fiel, halb totgeschlagen wurde und alle Frommen vorbeiliefen und ihn liegen ließen. Und dann kam der Samariter und hob diesen Mann auf, versorgte ihn, brachte ihn in eine Pension, hat noch eine Nacht mit dort verbracht, ging dann den anderen Tag weiter und sagte zu dem Wirt, alles, was es noch kostet, werde ich bezahlen. Und der Jesus sagt dann zu diesem frommen Mann, tue genau so, mach es auch so. Das ist alles. Weil an dem Platz, an dem der lebendige Gott gegenwärtig ist, ist diese Liebe gegenwärtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da musst du noch nicht mal fragen, wer dein Nächster ist, weil das da ist, ist gegenwärtig. Wir werden sensibel. Das ist das Schöne im Leben mit Jesus. Ich muss gar nicht mal fragen. Ich weiß doch, wer mein Nächster ist. Und ich habe da einen interessanten Spruch gelesen. Wer ist also mein Nächster? Das Wort bedeutet offenbar das örtliche Nahesein. Also ist der Nächste derjenige, der dir näher ist als alle anderen. Doch ist er dies nicht im Sinn der Vorliebe? Das wäre ja unser Gedanke. Ja, die Menschen, die ich mag. Vielleicht nicht unser Gedanke. Ich möchte es nicht so vergeneralisieren, aber so ertappe ich mich manchmal dabei. Die Menschen, die ich mag. Ja, die mir gerade so genehm sind. Mit denen kann ich über Fußball reden und die sind angenehme Zeitgenossen. Die riechen gut. Sehen gut aus, ebenso wie ich. Und die lade ich gerne ein. Doch ist er dies nicht im Sinn der Vorliebe, denn denjenigen lieben, der einen näher steht als alle anderen, ist Selbstliebe. Tun nicht die Heiden auch also. Der Nächste rückt also der Selbstliebe kräftig zu Leibe. Der Nächste. Zum Beispiel schon hier heute Morgen in der Gemeinschaft. Und die Menschen, die ich treffen werde, auf dieser Straße da draußen. Und ich habe mir dann aufgeschrieben, unser Hang zum Selbstschutz und Eigennutz steht uns da oft im Wege. Unser Hang zum Selbstschutz und Eigennutz. Obwohl wir gar nicht an uns selbst denken müssen. Psalm 115, Vers 12 sagt, Gott denkt an uns und er segnet uns. Und es hat mich so viel gelehrt, dieses Wort, dass Jesus zu mir sagte, Heinz, du musst nicht an dich selbst denken. Ich denke schon an dich. Und wenn ich an dich denke, dann bist du freigesetzt, an andere zu denken. Das ist eine super Sache. Ich setze dich frei, an andere zu denken. Ich setze dich frei, sensibel zu werden für andere. Letztendlich, wer sich selbst vergessen kann, ist frei, an andere zu denken. Wer sich selbst vergessen kann. Und das ist letztendlich das Wesen von Jesus Christus. Und ich glaube, das ist das Wesen von einem wiedergeborenen Herzen. Ich weiß auch, dass da ein ständiger Kampf stattfindet. Das weiß ich auch. Aber ich weiß auch, dass Jesus der Sieger ist. Ich weiß, wie das ist, wenn ich sage, Herr Jesus, ich lass dich gerade nicht mein Fundament sein. Und schau dir, Lieben, der Herr Jesus spricht davon und sagt, er spricht von einem Unwetter, und die Juden verstanden, was er damit meinte, weil das kommt auch aus dem Buch Hesekiel. Das sind das Tag des Gerichts. Und er wird kommen, dieser Tag. Und dann werden alle Masken fallen. Warum lasse ich denn meine Maske nicht vorher schon fallen? Und sag, ja, die Maske runter, so bin ich. Aber du, Christus, du kannst mich verändern. Die Maske runter. Ich spreche gern von Liebe deinen Nächsten, also ich. Aber ich lasse es gar nicht zu, Herr Jesus. Und ich spreche jetzt nicht von euch hier. Das geht mir selbst so. Ich will meine Ruhe haben. Ich will mein Haus zuschließen. Ich will mein eigenes Leben leben. Ich will meinen Urlaub machen. Ich will, das ist mein Geld. Das habe ich mir ordentlich verdient. Und ich habe auch mal ein Recht drauf, mal Humba Humba Dädädä zu machen. Und ich merke dann, Herr Jesus, dass er nur Selbstsucht. Und nur du kannst mich davon freimachen. Nur du. Nur du kannst mir die Sehnsucht ins Herz legen, dass du mein Fundament bist, Herr Jesus. Nur du kannst mir die Sehnsucht wirken im Herzen, nur dich alleine wirklich zu suchen, ansonsten suche ich mich. Und suche, was mir das Beste ist, was mir wohlgefällig ist. Und selbst gute Taten können für mich das Beste sein, ihr Lieben. Es gibt auch gute Taten, die sind aus der Liederlichkeit herausgetan. Die sind nicht getan, weil Jesus mich treibt. Nö, das ist auch eine super Sache, da habe ich auch meine Bestätigung drin. Ich kann auch auf die Straße gehen zu den Menschen, die gar nichts haben, und ihnen was zu bringen, nur um meine Selbstbestätigung zu finden dort, ihr Lieben. Ist auch eine Gefahr, wenn uns die Liebe Christi nicht treibt. Und dann kann ich kommen und sagen, schaut mal, was ich alles mache, und jetzt könnt ihr mal ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben. Ne? Um das geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass uns die Liebe Christi treibt. Und dann werden wir Menschen sein, die hören und tun. Und es geschieht nur, wenn ein Herz von Neuem geboren wurde durch den Heiligen Geist. Und vielleicht sind heute Morgen zum Schluss Menschen da, die haben es noch nie erfahren, was das bedeutet, dass ein Herz wiedergeboren wird durch den Heiligen Geist. Und es braucht nicht viel. Es braucht nur heute Morgen zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Erbarm dich über dieses Herz und verändere es durch deinen Geist. Und unter Umständen sind heute Morgen Menschen hier und die sagen eigentlich, harte Rede. Eigentlich habe ich tatsächlich jede Menge Menschen um mich herum und ich muss sagen, die sind mir noch nie aufgefallen. Eigentlich habe ich das noch nie wirklich an mich herangelassen, Jesus, deine Liebe. Jesus, Gott sei mir Sünder gnädig. Verändere das. Mach mich sensibel für die Witwen und Waisen, geistlich gesehen und manchmal ganz praktisch in dieser Gesellschaft. Weil das bist ja du. Lass mich nicht ein Mensch sein, der fordert und fordert und fordert. Herr Jesus, verändere dieses Herz in dein Herz, das gibt und gibt und gibt. Und trotzdem werden wir bis zum Lebensende, sagte mir ein alter geistlicher Bruder, damit zu kämpfen haben. Aber bis zum Lebensende darf ich doch sagen, Herr Jesus, tu das. Und das sagte mir ein anderer alter geistlicher Bruder, der mit 103 Jahren gestorben ist. Und er sagte, schau Heinz, mit 78 saß ich in der Gemeinde und bin immer eingeschlafen. Den seinen gibt es der Herr im Schlaf, sagen dann andere. Und er sagte, aber das war mir, ich wollte das nicht mehr. Und ich stellte dann fest, ich schlafe nur noch ein. Und dann sagte ich irgendwann mal, Herr Jesus, wenn das alles ist, was du noch für mich übrig hast, dass ich einschlafe in der Gemeinde und jemanden einen Stuhl wegnehme, weil schlafen kann ich auch daheim. So sagte das dieser alte Bruder. Dann mach was Neues in meinem Leben. Und als ich das sagte, Heinz, sagte er zu mir, dann ist nochmal ganz neue Freude und Liebe in mein Herz gekommen. Ich habe diesen Mann kennengelernt, der war 93 Jahre alt, saß auf einem Traktor und mit dem Traktor war er unterwegs zum Altenheim. Und ich fragte ihn, was er denn dort macht und sagte, oh, ich gehe da hin und erzähle den alten Leuten das Evangelium. Weil die alten Leute brauchen auch das Evangelium, Heinz. Und ich habe die Gemeinde kennengelernt, in der dieser Mann war. Und jeder in dieser Gemeinde bezeugt das Gleiche, das stimmt. Das war wirklich so in dem Leben dieses Mannes. Und plötzlich wurde aus diesem alten Mann innerlich nochmal ein ganz frischer, junger Jesus-Mensch. Und er sagt, ich habe so lange nur wahrgenommen. Ich will hören und tun. Und dann kommt auch Freude ins Herz. Das glaube ich. Möge Gott uns alle dazu segnen. In dieser Woche. Und darüber hinaus. An diesem Tag. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir preisen dich über deine Kraft der Auferstehung, über deinem Leben, deine Liebe, deine Freundlichkeit. Dass du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, hast es nicht festgehalten, diese Herrlichkeit, diese Schönheit, diese Majestät, hast alles verlassen, um auf diese Welt zu kommen, um Menschen Platz zu nehmen, wie ich einer bin, ein Herz, das manchmal alles andere will, aber nicht Gott dienen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit deinem Blut für meine Schuld bezahlt hast, dass du lebst und regierst. Und dass du heute noch die gleiche Kraft hast, die Auferstehungskraft, Menschenherzen zu verändern. Und ich danke dir, wenn jemand auf dich baut, dann hat man nicht auf Sand gebaut. Dann dürfen wir auch den Gott bauen, der kontinuierlich aus Liebe und Barmherzigkeit verändert. Aber uns auch kontinuierlich in Liebe und Barmherzigkeit führt. Uns Menschen sein lässt, die anderen Menschen diese Liebe und Barmherzigkeit des lebendigen Vaters nicht vorzuenthalten. Und dafür danke ich dir. Und Herr Jesus, wenn wir diese Woche begehen, dann prüf auch unsere Herzen, warum wir das tun. Manchmal wissen wir es gar nicht. Aber mögst du schenken, dass uns deine Liebe treibt. Dass es nicht Selbstgefälligkeit ist. Oder halt auch mal was gemacht zu haben, sondern wirklich, weil du, Jesus, das haben willst. Diese Arbeit, weil du diese Menschen haben möchtest, die dort auf der Straße sind, die so alleine sind und es gerade mal merken und vielleicht doch merken und gerade niemanden haben, der kommt und Gemeinschaft bietet. Herr, gebrauch diese Woche, um dich zu verherrlichen. Gebrauch uns alle heute auch schon wenn auf dem Nachhauseweg, um dich zu verherrlichen. Unter Umständen wirklich in der unmittelbaren Nachbarschaft. Herr, wirke Jesus. Bau deine Gemeinde. Und möchtest du uns Herzen haben lassen, die nicht bloß wahrgenommen haben, sondern hören. Und wir wollen als Menschen erfunden werden, die nur ein Fundament haben. Dich allein, Christus. Dann wird's gut. Und dann werden wir Menschen sein, auch in dieser Stadt, die zum Frieden dienen, zum Wohl dienen. Amen.